die je geboren wurden. Wer, über wen kann man wirklich sowas sagen? Und wir müssen ja überlegen, in welchem Zusammenhang dieses Statement hier gemacht wurde. Das war ja nicht nur, heute würden wir sagen, ja, das hat bei Instagram irgendein Follower, der ist dann irgendwie, hat er dann überschwänglich über Johannes den Täufer geschrieben. Oder womöglich hätte er das selber von sich gesagt. Das wäre natürlich schon ein bisschen hochmütig gewesen. Aber wer hat diese Aussage wirklich gemacht? Jesus. Richtig, der Herr Jesus. Und dass du das so genau wusstest. Habe ich hier noch eins. Genau, das hat der Herr Jesus selber gesagt. Und ich möchte heute mit uns, weil die Predigtreihe fortsetzen, weil wir gehen ja durchs Johannesevangelium und dann möchte ich mit euch noch mal ein bisschen beleuchten, wer dieser Johannes der Täufer wirklich gewesen war. Ne, dass Jesus so ein wunderbares Zeugnis über ihn gibt. Und bevor wir gleich ins Johannesevangelium dann einsteigen und dann da weitermachen, möchte ich uns eine Stelle nochmal vor Augen führen, und zwar ist die aus dem anderen Evangelium, nämlich aus dem Matthäus-Evangelium. Und weil hier bei Matthäus ein paar zusätzliche Informationen gegeben sind. Und zwar lesen wir da Matthäus 3, da steht: In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht: Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaar und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Ja, können wir uns irgendwie kaum vorstellen, wie dieser Johannes der Täufer da tatsächlich aufgetreten ist. Und er trat eben nicht als Prediger hinter einer Kanzel im Tempel auf, sondern seine Erscheinung, die war total ungewöhnlich gewesen. Er trug ein Gewand aus Kamelhaar, keine Ahnung, wie angenehm das war oder wie sehr das gezwickt hat. Und seine Speise waren Heuschrecken und Honig. Da könnte man ja fast meinen, Mensch, der war wirklich up to date. Ne? Das blüht uns ja auch jetzt, ne? Dass wir Heuschrecken so mit ins die Nahrung bekommen. Und dieser wilde Honig ist auch, so Heilhonig ist heute auch populär. Ne? Der Johannes der Täufer, der hatte das damals schon gemacht, anstatt Fladenbrot und was weiß ich, was die alles hatten. Und dieser Johannes, das Erstaunliche ist, der übte so eine starke Anziehung aus. Hier steht Jerusalem und ganz Judäa und das umliegende Gebiet des Jordans, also wo er taufte, die pilgerten zu ihm. Das ist beachtlich. Was machte diesen Johannes den Täufer denn hier wirklich so attraktiv? Es war bestimmt nicht seine äußerliche Erscheinung. Der war ja nicht toll gekleidet. Das war ja so, wie heute würden wir sagen, Weirdo oder so. So ein bisschen schräg. Aber was ihn attraktiv gemacht hat, das war seine Botschaft. Und das Erstaunliche ist, dass er mit seiner Botschaft den Juden eben nicht den wilden Honig um den Mund geschmiert hat, sondern dass er sie zur Buße rief. Sie sollten ihre Sünden bekennen und sie sollten sich von ihm taufen lassen. Das war also eine Bußtaufe, die dieser Johannes der Täufer damals vollführt hat. Also jeder, der erkannte, ich bin sündig und das, was nicht in Ordnung, der sollte sich taufen lassen. Das dürfen wir auch nicht verwechseln mit der Taufe, dann, die Jesus aufgetragen hat, die eine ganz andere Symbolik dann hatte. Und das Wort des Johannes, das traf eben viele Juden direkt ins Herz. Und er sprach davon, dass das Reich der Himmel nahe gekommen war. Also der Messias sollte bald kommen. Und wer würde hier von den Juden damals nicht hellhörig werden und wollte herausfinden, wer denn dieser komische Johannes der Täufer denn war, dass der auf einmal solche Botschaften hatte. Und jetzt springen wir ins Johannesevangelium, in unseren Text heute. Steige ich noch mal ein bisschen früher ein, in Vers 19, im ersten Kapitel. Wer seine Bibel mitgebracht hat, kann das gerne aufschlagen. Also Johannes 1, ab Vers 19. Da steht, und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Also diese vielen Fragen, die bombardieren ihn ja förmlich mit Fragen, ne, die waren irgendwie nachvollziehbar, ne, weil sie hatten ja alle mit dem Erscheinen des ersehnten Messias zu tun. Denn es gab viele Voraussagen für den Messias, die in Erfüllung gehen sollten, wenn der Messias tatsächlich kommt. Und die Juden hatten offensichtlich sogar überlegt, ob er selber der Messias ist. Also ob er selber der Christus war, weil er sagt das ja hier direkt, ich bin nicht der Christus. Also selbst das traute man ihm zu. Und dann brachte man ihn mit Elia in Verbindung, ne, der vor dem Messias kommen sollte. Malachi 3, Vers 23, wer das nachlesen möchte. Oder zumindest der Prophet aus 5. Mose, der auch vorhergesagt war. Und jedes Mal verneinte der Johannes. Und die Juden, die verstanden gar nichts mehr, haben gesagt, okay, wer bist du denn dann? Ja, ich weiß nicht, kennt ihr das noch, dieses heitere Berufe-Raten mit Robert Lemke? Bin ich wahrscheinlich schon zu alt dafür. Aber so kommt mir das so ein bisschen vor, nur haben die dann nicht so toll gefragt. Die hätten ja viel geschickter fragen können. Und der Johannes, der Täufer, der antwortet hier mit einem Zitat, auch aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja. Jesaja 40, Vers 3, dort wird vorhergesagt, dass ein Vorläufer erscheinen sollte, der das Kommen des Messias dann ankündigen würde. Und diese Stimme dieses Vorläufers, diese Rolle spielte Johannes der Täufer. Er sollte also den Weg für den Messias bereiten. Und das war also sozusagen erfüllte Prophetie vor ihren Augen. Und man hörte und sah die Stimme des Rufenden in der Wüste, in der Gestalt des Johannes des Täufers eben ganz klar und deutlich. Er hatte sehr, sehr große geistliche Kraft, denn er rief die Juden, die zu ihm in die Wüste pilgerten, zur Umkehr und zur Buße. Und in Matthäus 3 hatten wir das ja gerade gelesen, er bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Und sein Wort traf die Leute, denn sie erkannten, dass sie eben umkehren mussten zu Gott. Eine Buße tun war angesagt. Und zum Zeichen, dass sie ihr Denken geändert haben, sollten sie zu dem Johannes ins Wasser steigen, in den Jordan, und sollten sich taufen lassen. Wir wollen heute nun auf diesen Moment schauen, wo Johannes der Täufer etwas gesehen hat, was der Rest eben nicht gesehen hat. Und da lesen wir heute Johannes 1, die Verse 29 bis 36. Da steht, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Johannes war der Prophet und er kannte das Alte Testament und er wusste genau, nach was er Ausschau halten musste. Sein großer Moment, der war jetzt da. Jetzt war die Bühne da. Und er sollte Zeuge sein von dem, was er eben erkennen konnte. Und ich habe mal hier im Text, da seht ihr mal alles gelb markiert, was hier mit Sehen und Erblicken und Erkennen zu tun hat. Er sah tatsächlich den Messias, als er Jesus auf sich zukommen sah. Das, was alle anderen nicht wahrgenommen hatten, wer da jetzt wirklich kam, das sah der Johannes der Täufer. Das sollte er jetzt sehen und das sollte er bezeugen. Und er wusste, dass jetzt sein Moment war, den Messias zu erkennen und ihn offenbar zu machen. Und das ist erstaunlich, hier in Vers 31, da liest man, und ich kannte ihn nicht. Vers 31, wie konnte Johannes der Täufer so etwas sagen? Weil er war ja sozusagen, über ein paar Ecken mit Jesus verwandt gewesen. Die beiden Mütter, die Elisabeth, also die Mutter von Johannes dem Täufer, und die Maria, die Mutter von Jesus, die waren ja sogar miteinander verwandt. Wir lesen das im Lukas-Evangelium, dass sie zu ihrer Verwandten gingen. Also sie waren also sozusagen Vettern oder Großvettern gewesen. Und bestimmt in all den Jahren bin ich mir sicher, dass die sich gekannt haben. Die waren ja sehr verbunden. Die haben bestimmt zusammengespielt. Und der wusste bestimmt, der kannte bestimmt den Jesus. Aber jetzt war der Moment, als es ihm selber offenbar wurde, dass Jesus, den er kannte, dass er tatsächlich der Messias war. Und so erkannte er ihn eben noch nicht. Und warum erkannte ihn? Weil eine Taube herabkam und auf ihm blieb. Und Johannes sah das und er wusste genau, welche Stunde hier geläutet hat. Jesus musste der Messias sein. Und dann lesen wir in den anderen Evangelien, dass eine Stimme aus dem Himmel kam. Und was dann der Johannes der Täufer über diesen Messias sagt, das ist eigentlich ohne Vergleich. Er sagt, Vers 31, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Vers 34, dieser Jesus ist der Sohn Gottes. Und Vers 36 nochmal, siehe das Lamm Gottes. Also Johannes der Täufer, der sah so viel mehr in diesem Jesus als alle anderen. Der sah so viel mehr. Und er konnte sagen, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist der Messias, das ist der Sohn Gottes. Das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Johannes hatte die Bedeutung ergriffen, in der Jesus kommen würde. Und er sollte als Lamm Gottes kommen. Und bei den Juden, da musste das ja eigentlich jetzt klingeln. Wenn Johannes der Täufer von dem Lamm Gottes spricht. Als sie nämlich vor, weiß nicht, wie viele Jahre waren das gewesen, 400 Jahren, das ist ein paar Jahre mehr, aber in Ägypten waren, im Sklavenhaus gewesen waren, da wussten sie ganz genau, was das Opferlamm bedeutet hatte. Der Pharao, der hatte ja mit den Juden, hatte er billige Arbeitskräfte und er hat denen dann immer mehr aufgepackt, hat die versklavt. Und Gott wollte natürlich sein Volk zurückführen in ihr Land. Und der Pharao, der verhärtete sein Herz, der wollte einfach nicht mitspielen, der wollte sich nicht sagen lassen. Und Gott schickte ihm eine Plage nach der anderen und er verhärtete sein Herz immer mehr, bis es dann zur letzten Plage kam. Und dieser Plage, die dann über Ägypten hereinbrachte, dass nämlich jede Erstgeburt sterben sollte, genau diese Plage, der konnten die Juden dann eben entgehen, indem sie ein Lamm genommen haben. Ihr seht das hier, das Lamm, völlig unschuldiges, perfektes Lamm wurde geschlachtet und das Blut von diesem Lamm wurde dann an die Pfosten der Türen gestrichen, damit dann, wenn Gottes Gericht kam über Ägypten, dass dann eben dieser Würgeengel an den Israeliten vorbeigegangen ist. Also die Juden wussten, dass das Gericht Gottes dass sie nur dann gerettet werden konnten, wenn sie dieses Blut an den Türpfosten hatten. Das schützte sie, das rettete sie. Und später sollten die Juden auch weiter in diesen vielen Opferriten weiter Lämmer opfern, damit sie Sühnung für ihre Sünden erwirken konnte. Und das alles war natürlich nur ein Vorschatten auf das, was Jesus dann tatsächlich darstellen sollte. Er sollte das perfekte Opferlamm sein. Und damit sollte eine Schrift aus dem Alten Testament, nämlich auch aus dem Propheten Jesaja, in Erfüllung gehen. Da steht nämlich über den Messias: Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen eigenen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Also das ist hunderte Jahre vorher, vor dem Erscheinen des Messias, vor dem Gottessohn, tatsächlich aufgeschrieben worden. Und das hat sich dann hier haarklein, wurde es dann erfüllt in dem Leben von Christus. Und wenn es dann also hier in dem Johannesevangelium heißt, Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, dann bedeutet das eben, dass Jesus auch uns aus dieser Sklaverei herausführt. Natürlich sind wir nicht in Ägypten und natürlich sind wir nicht, was weiß nicht, unter irgendein anderes Volk im Moment versklavt, aber wir wissen, von was er wirklich spricht. Ne? Das ist die Sklaverei der Sünde. Ne? Das ist die Wüste, in der wir leben, weil wir durch die Sünde versklavt sind. Und es ist interessant, dass der Johannes hier von dem Opferlamm Gottes spricht und dass er nicht davon spricht, dass es ein Opferlamm Israels gewesen war. Also nicht die Menschen mussten dieses Opferlamm bereitstellen, also nicht die Israeliten mussten eins von ihren tadellosen Schafen nehmen, sondern Gott selber hat dieses Opferlamm bereitgestellt. Gott hat sich selber als Opfer hingegeben, und weil er das getan hat, weil er sich selbst geopfert hat, ist auch ein für alle Mal Sühne getan für die Sünden dieser Welt. Und wir dürfen das im Glauben annehmen. Unsere Sündhaftigkeit hat es erfordert, dass wir ein perfektes Opfer brauchen, um dem Gericht Gottes zu entgehen. Und damit war auch klar, dass die Taufe, die Johannes der Täufer hier ausgeführt hat, eben nicht rettet, sondern das, was rettet, war das Lamm Gottes. Also nicht das, was die Menschen tun konnten, als Zeichen rettet. Und genauso ist das heute auch in unserem Glauben. Die Taufe rettet uns nicht, aber der Glaube an Christus. Und Johannes sah das alles und er sollte Zeuge für diesen Jesus sein. Und er zeigte auf diesen Gottessohn, auf Gottes Sohn als dem Opferlamm Gottes. Er verstand und begriff die Wahrheit, dass es hier viel mehr als um einen Verwandten, seinen Verwandten Jesus ging. Es ging um den Messias, den Gesalbten, den Retter, das Opferlamm. Und diese Aussage wird hier noch erstaunlicher dadurch, denn er spricht ja hier nicht nur von dem Opferlamm Gottes, das die Sünden der Juden wegnimmt, sondern die Sünden der Welt. Das schließt also auch uns mit ein. Das Heil sollte also nicht nur auf die Juden begrenzt sein, sondern es stand offen für jeden Menschen. Und jeder, der Jesus als Messias, als Retter erkannte, der darf dem Gericht entgehen, weil Jesus als Stellvertreter, genau wie das unschuldige Lamm, gerichtet wurde. Überlegen wir mal. Ne? Also Johannes hatte trotz seines wirklich ungewöhnlichen Auftritts in der Wüste, der hatte wirklich ein großes Publikum gehabt. Leute folgten ihm in großen Scharen. Na, und die gingen sogar in die Wüste. Und das kann je nach Jahreszeit ganz schön beschwerlich sein. Der Johannes der Täufer, der hätte hier auch irgendwie Kapital draufschlagen können, oder? Er hätte seine Popularität nutzen können, seine Taufpraxis, hätte sagen können, hier, weiß ich nicht, 3 Schekel und du wirst getauft. Das hat er alles nicht gemacht. Der war ganz anders gestrickt. Und Weil seine Aufgabe war eben, zu sehen, was andere nicht gesehen haben und das, was er gesehen hat, das zu bezeugen. Und so wundert es dann überhaupt nicht, dass wir zwei Kapitel später in Johannes 3, Vers 30, dann folgende Aussage von Johannes dem Täufer dann sehen. Und da sagt der Johannes der Täufer, er, also Jesus, muss immer größer werden und ich, Johannes der Täufer, dagegen immer geringer. Also offensichtlich war mit der Taufe des Johannes sein Dienst nicht unmittelbar und direkt beendet. Aber es wurde klar, dass er sich zurücknehmen musste, dass er an Bedeutung verlor und dass Jesus, als er seinen öffentlichen Dienst begann, er immer größer wurde. Denk mal darüber nach, ist das nicht ein gutes Motto für die kommende Woche? Jesus soll größer werden in meinem Leben und durch mich sollen Menschen Jesus erkennen, dass wir Menschen sagen können, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist nicht irgendeine Farbe, aber das ist der Messias, das ist das Heil der Welt, das ist deine Möglichkeit, dem Zorngericht Gottes zu entgehen, wegen deiner Sünde. Ja, nur kurze Zeit nach seinem Kreuzestod hat Jesus das Abendmahl eingesetzt. Und wir lesen davon in Matthäus 26. Da steht dort, während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ja, Jesus hat uns diesen Auftrag gegeben, sein Abendmahl weiter zu feiern, mit Brot und Wein. Und jetzt stellt sich für uns alle die Frage, was siehst du hier? Was siehst du da auf dem Tisch? Und wenn jemand jetzt sagen würde, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist da auf dem Tisch, dann, wenn du da nur siehst, dass da Brot und Traubensaft steht, dann verfehlst du etwas. Weil das, was wir sehen sollen in Brot und Wein, es hat eben eine viel, viel tiefere geistliche Bedeutung. Nämlich es bedeutet, das perfekte Opfer des unschuldigen Gotteslamms, der sein Leib und sein Blut für uns am Kreuz geopfert hat. Und der Messias, der völlig schuldlos war und damit unsere Sünde auf sich nehmen konnte in dem Gericht Gottes. Und wenn du das hier siehst, diese tiefere Bedeutung, dann darfst du gleich kommen und dann darfst du von diesen Symbolen von Brot und Wein nehmen dafür, als Zeichen dafür, dass du glaubst und dass Jesus dein Retter ist. Da musste der Sohn Gottes selber kommen als Lamm, dass dann wirklich die Sünde der Welt und genau deine und meine Sünde weggenommen werden und gesühnt werden kann. Und dafür dürfen wir so dankbar sein und wir wollen im Abendmahl uns daran erinnern, dass wir hier genau das Opfer von dem Herrn sehen können. Also Jesus ist nicht nur derjenige, der das Opfer und das Abendmahl gegeben hat, sondern Jesus ist selber auch die Gabe. Jesus ist also gleichzeitig Geber des Abendmahls und er ist gleichzeitig auch die Gabe. Er gibt sein Leib und er vergießt sein Blut für uns. Das ist diese tiefe geistliche Wahrheit, die wir hochhalten, die wir feiern, wenn wir zum Abendmahl gleich gehen. Und ich wünsche uns das allen, dass wir das sehen und begreifen und dass wir auch in der nächsten Woche immer wieder daran denken. Wir haben eigentlich eine ähnliche Berufung wie Johannes der Täufer, weil wir, Jesus hat gesagt, ihr sollt, Apostelgeschichte 1, ihr sollt meine Zeugen sein. Und das hat der Johannes auch gesagt. Ich will das bezeugen. Und das sollen wir mit unserem Leben bezeugen. Wir sollen auf den Herrn zeigen, wir sollen uns zurücknehmen, damit er wachsen kann. Möge Gott uns dafür Gnade und Kraft schenken. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr Jesus, wir danken dir ja, für dein vollmächtiges Wort. Wir danken dir, dass wir sehen dürfen, Herr, wie haarklein sich Dinge erfüllt haben, Herr, die hunderte Jahre vorher von ganz anderen Menschen in ganz anderen Umständen geschrieben wurden und die du erfüllt hast. Erfüllt hast, Herr, zu unseren Gunsten, Herr, dass wir uns in dein Licht stellen dürfen und unter das Kreuz stellen dürfen. Danke, dass wir erfassen dürfen, ja, was das wirklich bedeutet hat, dass du dich selbst gegeben hast, Herr, damit wir mit dir leben können. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür und wir möchten dich bitten, dass uns das wirklich ermutigt, Herr, Menschen das weiterzusagen, dass das uns hilft, Herr, vor Augen zu haben, wozu wir berufen sind, Herr. Nämlich, dass wir uns zurücknehmen und dass du größer wirst in unserem Leben, dass ja, wir verwandelt werden in dein Angesicht, dass wir in Christus sein dürfen. Ja, mögest du schenken, Herr, dass uns das heute ganz groß wird, dass wir uns dann ermutigen, Herr, deine Nachfolger zu sein. Und welch größeres Vorrecht ist es, Herr, deine Kinder zu sein und dieses Geschenk, was du uns gibst, Herr, ja, aus freien Stücken anzunehmen und dafür nichts tun zu müssen, als unsere Knie vor dem Kreuz zu beugen und dir nachzufolgen. Gib uns deine Gnade dazu. Amen.